RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Etwa eine halbe Million Menschen bekommen jedes Jahr die Diagnose Krebs. Es gibt also kaum jemanden, der noch nicht auf die ein oder andere Art mit der Krankheit konfrontiert wurde oder konfrontiert ist. Im Freundeskreis, in der eigenen Familie oder selbst als Betroffene oder Betroffener. Einige Krebsarten sind inzwischen gut behandelbar, aber fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten überlebt die Krankheit nicht. Es wird intensiv geforscht an neuen Krebstherapien und auch an den Forschungsstrukturen ändert sich gerade sehr viel. Genau darüber wollen wir sprechen. Neue Strukturen, neue Behandlungen, Krebsforschung und Versorgung in Berlin und Brandenburg. So heißt die heutige Ausgabe des Forums Wissenswerte. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Und daran, dass die Überlebenschancen für Krebskranke steigen, daran arbeiten meine heutigen Gäste. Das ist zum einen Professor Dr. Ulrike Stein. Sie ist Gruppenleiterin für die translationale Onkologie solider Tumore beim Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und der Charité. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Guten Abend. Das ist Dr. Stefan Kreher. Er ist niedergelassener Arzt und hat eine hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis in Bad Liebenwerder. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und das ist Professor Dr. Ulrich Keilholz. Er ist Direktor des Charité Comprehensive Cancer Center und er koordiniert das neue NCT, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen in Berlin, über das wir heute auch noch genauer sprechen wollen. Vielleicht starten wir erstmal mit einem kleinen Stimmungsbild. Wenn wir Schulnoten verteilen würden an die Krebsforschung und Versorgung in Berlin und Brandenburg, was für eine Note würden Sie dann geben? Fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Stein. Wie würden Sie die aktuelle Situation bewerten?
Ja, ich bin ja noch durch meine schulpflichtige Tochter mit Zensuren sehr gut vertraut. Würde Berlin, Brandenburg vielleicht eine 2 mit aufsteigender Tendenz geben?
Also durchaus gut. Würden Sie das teilen, Herr Keilholz?
Ja, ich bin etwas kritischer. Ich würde eine 2- geben.
Aber
nicht ganz gut genug.
Immer noch im guten Bereich. Wie sehen Sie das, Herr Kreher? Würden Sie da weiter nach unten oder weiter nach oben steigen?
Ja, ich denke, im Vergleich mit anderen Ländern stehen wir schon sehr gut da. Und deswegen würde ich auch eine Note 2 geben.
Eine glatte 2?
Eine glatte 2.
Okay. Wie ist das, wenn man dann auch Deutschland im internationalen Kontext sieht in der Krebsforschung? Frau Stein, Sie haben lange in den USA geforscht, waren dort am National Cancer Institute in Frederick tätig. Was funktioniert denn in den USA besser als bei uns?
Ja, vorausschicken möchte ich, dass ich 2 Jahre dort wirklich richtig gearbeitet habe, durchgehend. Und nach diesen 2 Jahren noch 18 Jahre immer mal einige Monate. Ich maße mir mal an, die Situation halbwegs einschätzen zu können, habe bis zum heutigen Tag sehr enge Kontakte dorthin. Ich denke, die besseren Köpfe hat die USA nicht mehr. Die Deutschen sind also, was ich so beurteilen kann, mindestens genauso gut. In Deutschland hat es eine unheimliche Entwicklung gegeben in den letzten Jahren. Man muss nicht mehr unbedingt in die USA, um gute Forschung zu machen. Wir haben in Deutschland alle Möglichkeiten. Wir können Einzelprojekte fördern lassen oder konsortiale Projekte kann man sich einbringen. Allerdings, was den Gruppenalltag unendlich erschwert, sind die kurzen Arbeitsverträge der Mitarbeiter. Wenn ich Postdocs habe, die jetzt nur noch 5 Jahre angestellt sein können, ich fand 12 Jahre schon kurz vor der Katastrophe, aber jetzt mit den 5 Jahren oder vielleicht 6 Jahren, das wird alles sehr schwierig, in den Gruppen den Kenntnisstand zu halten. Sie können sich das nicht vorstellen, das sind alles sehr spezialisierte Methoden. Und wenn dann der Postdoc gehen muss oder derjenige Mitarbeiter zumindest, dann wird es eben sehr schwierig, das Gruppenniveau auf diesem Level dann zu halten. Ansonsten, finde ich, hat die USA nicht mehr viel Vorteile. Die Grundfinanzierung ist jedenfalls dort, wo ich immer arbeite, etwas besser, sodass man auch mal Ideen ohne Anträge einfach mal umsetzen kann, ganz pragmatisch gucken kann, funktioniert es oder eben auch nicht. Das ist der andere große Vorteil, den ich sehe. Aber das, was früher mal war, dass man unbedingt in den USA geforscht haben muss, das ist heute nicht mehr so, aus meiner Sicht nicht mehr so.
Wie sehen Sie das, Herr Keilholz? Weil die USA kann man sagen, ist Spitzenreiter nach wie vor in der Krebsforschung, Deutschland aber zumindest noch nicht.
Ich denke, man muss unterscheiden, ob es um die Grundlagenforschung geht oder um die klinische Anwendungsforschung. Und bei der Grundlagenforschung sehe ich das wie Frau Stein. Es ist kein Vorteil, aber das ist sowieso eine andere Situation. Die Grundlagenforschung findet in einem internationalen Netzwerk statt. Das heißt, es ist nicht mehr, dass irgendwas dort geforscht wird und woanders nicht bekannt ist, sondern wir arbeiten alle sehr eng zusammen. Man tauscht sich bei Kongressen aus. Also diesen Gegensatz gibt es in der Form gar nicht. Es ist die Frage, wie dann einzelne Institute finanziell unterstützt werden. Das ist mal so, mal so. Und da nimmt sich das eigentlich nicht viel. Wichtig ist nur, dass gemeinsam gearbeitet wird, dass jede neue Erkenntnis aufgenommen wird, kommuniziert wird und dann umgesetzt wird, egal wo. Ob in Australien, England, USA oder eben in Deutschland, das bleibt sich gleich.
Jetzt haben Sie von der Grundlagenforschung gesprochen. Ja. Das heißt, in der klinischen Forschung sehen Sie durchaus noch Unterschiede.
In der klinischen Forschung ist die Situation in den USA anders, da es ein National Cancer Institute gibt, was neue Medikamente, neue Prinzipien herausgibt für die akademische Forschung und diese auch finanziert. Das war in Deutschland bisher nicht der Fall. Da kommen wir später
zu. Dazu wollen wir später noch kommen. Genau, Herr Kehrer, Sie waren in der Forschung, haben sich dann aber für den Weg in die Praxis und in die eigene Praxis entschlossen. Was war denn da ausschlaggebend? War das tatsächlich auch eine Entscheidung gegen die Wissenschaft?
Also ich denke nicht, dass es eine Entscheidung gegen die Wissenschaft war. Und jeder, der das mal gemacht hat, der erfreut sich natürlich, eigene Experimente zu machen und Ergebnisse zu sehen und so ein bisschen auch zum Erkenntnisgewinn beizutragen. Ja. Nur ich komme ja aus der Hämato-Onkologie und wir haben ja unterschiedliche Bausteine und das geht natürlich im Labor sozusagen an der Bench los und endet dann später sozusagen direkt bei der Patientenbetreuung. Und die war mir im Prinzip auch sehr wichtig. Und letztendlich habe ich mich dann entschlossen, dass ich dann doch eher mich in der Patientenversorgung engagieren möchte.
2019 hat das Bundesforschungsministerium gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium und vielen Partnern die nationale Dekade gegen Krebs ausgerufen. Das klingt jetzt nach einem sehr klaren Bekenntnis für die Krebsforschung. Herr Keilholz, wird denn das auch in den finanziellen Mitteln sichtbar? Also ist die Förderung eine deutlich gestiegene?
Die nationale Dekade gegen Krebs hat mehrere Komponenten. Da geht es auch um Qualitätssicherung, um letztlich Sicherstellung, dass die Behandlung in Netzwerken stattfindet, entsprechend der internationalen Vorgaben. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der nationalen Dekade gegen Krebs. Und ein Teil ist dann eben die Krebsforschung. Das Schwergewicht dabei ist, genau diese Lücke zu füllen, Dinge aus der Grundlagenforschung früh in die Klinik zu bringen. Da gab es in Deutschland nach unserer Meinung und eben auch nach Meinung der internationalen Gutachter eine große Lücke und die soll jetzt gestopft werden.
Ich weiß nicht, Frau Stein, wie sehen Sie das? Haben Sie den Eindruck, die staatlichen Investitionen in die Krebsforschung sind ausreichend oder sind sie das vielleicht auch nie?
Naja, prinzipiell sind sie es natürlich nie, das ist schon klar. Und wer gute Forschung will, dem muss schon klar sein, dass gute Forschung eben einfach Geld kostet. Das kann man nicht negieren. Der Punkt ist, die Translation, so wie Herr Keilholz das sagte, die Translation zu befördern, das merken wir jetzt an vielen Punkten, dass es tatsächlich so ist. Zum Beispiel, ich arbeite im Experimental Clinical Research Center. Das ist eine Kooperation zwischen Max-Delbrück-Zentrum und Charité. Das ist ein Punkt. Berliner Gesundheitsinstitut, BIH, das ist genau eine Institution, die die Translationslücke füllen soll. Dann gibt es beispielsweise an der Charité Verbünde. Einer ist zum Beispiel SPARC. Da werden Wissenschaftler befähigt, Firmen zu gründen oder mit Firmengründern zu kommunizieren. Mein Labor, wir gründen gerade im Moment auch eine Firma, das wäre ohne SPARC, ohne diese Charité-Institution nicht möglich gewesen. Solche Sachen gibt es jetzt verstärkt und die sind natürlich super hilfreich. Und das, was Herr Keilholz mit Kollegen ins Leben gerufen hat, das NCT, wird das Ganze natürlich noch erheblich befördern. Also die Lücke ist erkannt, sie wird jetzt hoffentlich ein bisschen besser geschlossen. Aber es bleibt natürlich trotzdem noch unheimlich viel zu tun, weil Sie müssen sich vorstellen, die Translation, das ist ja das, wo jeder hin will. Der Grundlagenwissenschaftler kann jetzt irgendwas finden, vielleicht auch was wirklich Spektakuläres. Wenn es die entsprechende klinische Studie dazu nicht gibt, war das eine schöne Publikation und das war es dann aber. Das heißt, wir müssen doch diese Translation befördern. Und meine Gruppe heißt Translationale Onkologie. Das ist genau das, was wir machen wollen. Kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen ausführen.
Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Forschungsansätze. Die Krankheit Krebs, die hat viele Gesichter. Es gibt viele unterschiedliche Arten der Krankheit und entsprechend eben auch unterschiedliche Behandlungsmethoden. Das sind nicht mehr ausschließlich Operationen, Bestrahlung und Chemo, sondern dazu zählt zum Beispiel auch die Immuntherapie. Wenn wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen, an der wird weiterhin geforscht. Herr Kreher, inwiefern bewährt sich diese Therapie jetzt schon in der Praxis?
Also ich denke, die Immuntherapie ist schon ein Beispiel, was man hervorheben muss, was wirklich den Nutzen der Wissenschaft auch direkt in der Behandlung der Patienten sichtbar macht. Ja, also wir haben die Immuntherapie hat ja breiten Einzug in den klinischen Alltag, in ganz unterschiedlichen Tumorerkrankungen gehabt. Und wir sehen da teilweise einen medizinischen Fortschritt auch zum Nutzen des Patienten, was Überleben, Ansprechen anbelangt, den man sich so bei einigen Tumorerkrankungen vor 5 oder 10 Jahren nicht vorstellen konnte. Ja, Beispiel Lungenkarzinom, Beispiel malignes Melanom. Also die Immuntherapie ist da das klassische Beispiel, wo man den Profit und den Erkenntnisgewinn und die klinische Anwendung auch als Anwender, als Arzt wirklich sichtbar machen kann.
Herr Keilholz, was für Erwartungen haben Sie denn an die Immuntherapie? Sind da in Kürze weitere Durchbrüche zu erwarten oder liegen die jetzt schon in der Vergangenheit?
Wenn Sie Vergangenheit sagen, gehe ich einen Schritt zurück. Vor 40 Jahren habe ich angefangen, Onkologie zu machen und fand die Chemotherapie ganz furchtbar. Das ist heute nicht mehr ganz so furchtbar, aber ich habe mich damals eben für die Immuntherapie interessiert. Und dann braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen. 25 Jahre lang hat sich kein Fortschritt gezeigt, bis wir endlich verstanden haben, dass das Immunsystem sehr effiziente Bremsen haben. Wir können das Immunsystem nicht stimulieren, wir können das nur ganz gezielt beeinflussen. Und da waren die Tumorimpfstoffe die ersten, die ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Dann hat man eine gewisse Wirksamkeit gesehen. Und dann hat man vor allem gesehen, dass diese Regulationsmechanismen des Immunsystems selber beeinflusst werden können, sodass dem Immunsystem erlaubt wird, Immunität auszuüben, diese Checkpoint-Inhibitoren. Und die haben die Sache komplett gedreht. Und seitdem können wir gerade Tumoren, die besonders viele Mutationen haben, wie Melanom oder Lungenkarzinom, relativ gut immuntherapeutisch behandeln. Und bei den Tumoren mit wenig Mutationen tun wir es noch schwer.
Jetzt heißt es von dem Unternehmen BioNTech, dass es einige Krebsimpfstoffe in der Pipeline hat. Krebsimpfstoff klingt jetzt nach einer sehr unkomplizierten Behandlung. Müssen wir uns das tatsächlich so einfach vorstellen?
Ja, ein Punkt ist, Impfstoffe benutzt man normalerweise, um Erkrankungen zu verhindern und nicht zu behandeln. Also wir wollen uns schützen gegen Virusinfektionen zum Beispiel mit Impfstoffen. Und bei den Tumorimpfstoffen geht es darum, das Immunsystem so zu erziehen, dass es vorhandene Tumoren angreift. Und das ist eben in den 90er Jahren schon relativ weit entwickelt worden. Damals war BioNTech auch eine Tumorimpfstoffentwicklungsgruppe. Und das hat manchmal geklappt. Jetzt in Zusammenarbeit mit den Checkpoint-Inhibitoren, die das Immunsystem freisetzen, da klappt das deutlich besser. Und die ersten Substanzen, die BioNTech entwickelt hat, die sind bei uns in der Charité auch schon in der klinischen Erprobung. Und teilweise ist es ganz beeindruckend, was man da sieht.
Wann ist denn dann mit einer breiten Anwendung zu rechnen? Ist das jetzt eine Frage von Monaten oder Jahren? Wovon gehen Sie da aus?
Wenn das die Zulassung ist, das kann 2 bis 3 Jahre dauern oder auch 4. Das hängt davon ab, was bei den Studien geschieht. An den onkologischen Spitzenzentrum gehen diese Studien jetzt los, sodass die klinische Anwendung dort jetzt startet, aber in sehr kontrolliertem Umfeld im Rahmen klinischer Studien, damit man ganz genau erfasst, was alles geschieht bei diesen Behandlungen.
Ein anderes Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Krebsforschung häufig fällt, das sind die molekularen Tumortherapien. Für welche Krebsarten kommt diese Behandlung vorrangig in Frage?
Im Prinzip geht es um Krebsarten, die man versteht. Man muss verstehen, was bei der Krebsartung falsch ist, um es gezielt korrigieren zu können. Das sind vor allem Krebsarten mit relativ wenig Mutationen. Die machen die Signalwege überschaubarer. Aber auch da gibt es Ausnahmen, wobei die zielgerichteten Moleküle sehr viele sind und sehr stringent in der Klinik entwickelt werden. Das ist ein großes Feld für die frühen klinischen Studien. Und wir sehen doch bei einem nach dem anderen immer wieder Erfolge, sodass wir teilweise fast Schwierigkeiten haben, die Besten auszuwählen. Wir müssen sehen, dass wir nicht den Zweit- oder Drittbesten weiterentwickeln, sondern wirklich die beste Substanz nehmen. Und teilweise braucht das auch mehr pharmakologische Entwicklung. Für ein Molekül, zum Beispiel PI3-Kinase, haben wir jetzt die fünfte Generation von Medikamenten. Die vierte ist die erste, die so einigermaßen tut. Und die fünfte soll noch besser sein. Und das müssen wir jetzt entwickeln.
Frau Stein, als unsere Expertin, wie groß sind Ihre Erwartungen hier an die Forschung?
Na, zunächst erstmal möchte ich unseren Beitrag kurz skizzieren. Also wir machen seit vielen Jahren Wirkstoffentwicklung und zwar gegen Gene, die die Metastasierung befördern. Wir haben jetzt mehreres gefunden, unterschiedlich breit nachgeschaut, mit unterschiedlichen Wirkstoffbibliotheken in USA, hier in Deutschland, in Heidelberg, hier in Berlin. Also unterschiedliche Werkzeuge auch benutzt. Und finden eben jetzt, man kann mit diesen Wirkstoffen tatsächlich Metastasierungsgene angehen und damit die Metastasierung signifikant vermindern. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Das beinhaltet natürlich auch, dass wir die Metastasierung verzögern. Und das ist natürlich schon mal ein sehr schöner Schritt. Dann muss man sich überlegen, wenn Sie jetzt so einen Wirkstoff gefunden haben, wie Sie den verabreichen wollen. Wollen Sie den als Wirkstoff tatsächlich geben? Oder da gibt es ja viele neue Möglichkeiten. Da gibt es jetzt die sogenannten PROTACs. Das ist einfach eine neue Art und Weise, diese Drugs zu verabreichen. Die ist natürlich viel, viel effizienter. Da sind wir jetzt im 10-nanomolaren Bereich. Das ist natürlich schon eine wirklich gute Hausnummer. Ja, all das kann man machen. Und das ist dann die personalisierte Therapie. Und dazu brauchen Sie das molekulare Profil des jeweiligen Patienten. Zumindest seines Tumors oder seiner Metastase, je nachdem. Und dann können Sie wirklich gucken, was braucht dieser Patient. Wir machen hauptsächlich Darmkrebs, aber auch andere solide Tumore. Und da ist es eben so, Darmkrebs ist eben nicht Darmkrebs. Sie brauchen das Profil des jeweiligen Patienten und dann wissen Sie, was ist nützlich für ihn oder für Sie. Wir haben ganz kompetente Partner, sodass wir jetzt wirklich sehr gute Wirkstoffe schon haben, die eben auch immer effizienter werden. Ich brauche geringere Dosen, um dieselbe Wirkung zu erlangen. Das geht jetzt schon voran und vor allem viel, viel schneller als früher. Vor 10 Jahren hat alles noch gegen unendlich gedauert. Jetzt kann ich mir sowas innerhalb von Wochen, Monaten vornehmen.
Vielleicht, wenn wir auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Metastasierung. Ist das sozusagen Ihrer Meinung nach auch der Punkt, wo es einfach den größten klinischen Bedarf für weitere Forschung gibt?
Also da fragen Sie natürlich die Richtige. Aus meiner Sicht ist das absolut so. Ich bin noch sehr sensibilisiert. Ich bin in der Metastasis Research Society, das ist eine internationale Vereinigung von Metastasierungsforschern, aber natürlich auch Ärzten. Und wir haben eben festgestellt, mehrere Erhebungen, dass alle Fördermittel, die in die Krebsforschung gehen, davon gehen nur 8% in die Metastasierungsforschung, obwohl 90% aller Krebspatienten an der Metastasierung sterben. Und das muss man sich mal klar machen. Ich mache dann immer so eine Waage, wenn ich einen Vortrag halte, wie ungerecht das verteilt ist. Aber das muss man schon ernst nehmen. Und es ist ja nicht gleich. Sie können ja nicht sagen, der Tumor wächst und die gleichen Gene oder Signaturen oder Signalwege, die dafür verantwortlich sind, machen auch die Metastasierung. So ist es ja eben nicht. Und diesen Unterschied müssen Sie finden und dann können Sie auch gezielt dagegen vorgehen. Dieser Lücke wird jetzt ein bisschen Rechnung getragen. Es gibt jetzt vom BMBF Ausschreibungen, wo man sich darauf bewerben kann, oder Förderungen. Und ich denke, es sind 3 Programme und eins davon ist tatsächlich Metastasierung. Ne? Also ich denke, 1 von 3. Immerhin, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Sie haben jetzt auch schon ein bestimmtes Gen angesprochen, das Sie entdeckt haben, gemeinsam mit Ihrem Forschungsteam. Das ist das MACC1, das eben eine zentrale Rolle spielt bei diesen Metastasen und das ein letztlich Schlüsselfaktor ist. Und Sie haben da auch schon einen Wirkstoff im Blick, der da als Bremse sozusagen eingesetzt werden könnte. Inwiefern können denn Patientinnen und Patienten auch von diesem Wissen jetzt schon profitieren?
Also die Umsetzung ist ziemlich, ich will nicht sagen trivial ist ja eigentlich gar nichts, aber ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir haben ein neues Gen entdeckt. Dieses Gen hat Gott sei Dank eine Funktion, die wir auch identifizieren konnten. Und wir wissen, dieses Gen ist verantwortlich für Metastasierung. Und zwar nicht nur beim Darmkrebs, sondern bei allen bisher untersuchten soliden Tumoren. Das sind mehr als 20 Tumorentitäten. Und nicht nur von uns gefunden. Es gibt mittlerweile mehr als 300 oder 320 Paper dazu. Also ziemlich gesichertes Wissen. Wenn ich jetzt weiß, jemand von Ihnen hat das Gen hochexprimiert, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Fernmetastase zu generieren. Das ist schlecht, weil Sie werden daran sehr wahrscheinlich versterben. Wenn ich das aber vorher weiß, dass Sie diese Metastase kriegen werden, ich kann Ihnen das sagen, bevor Sie die Metastase haben, kann ich Sie ja behandeln, ich nicht, bin ja kein Arzt, aber dann können die Ärzte Sie behandeln. Wäre also wichtig, diese Prognose zu kennen. Und dann haben wir jetzt schon Wirkstoffe gefunden, und zwar Substanzen, die schon in der Klinik sind. Statine, Herzmittel, nimmt ja wahrscheinlich jeder Zweite. Aber eben auch neue Drugs, die, so wie wir jetzt finden, noch viel besser wirken und die man sogar als ein Protec umfunktionieren kann, wirken noch viel besser mit viel weniger. Sodass wir also wirklich im Moment schon Mittel in der Hand haben, die wir also relativ schnell einsetzen können. Und hier kommt das NCT von Herrn Keilholz für frühe klinische Studien, das wir also unbedingt brauchen. Das ist überhaupt gar keine Frage, da warten wir drauf.
Genau darüber wollen wir jetzt nämlich auch sprechen, über die Forschungsstrukturen in Deutschland und auch in unserer Region. Das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, das gibt es schon seit fast 2 Jahrzehnten in Heidelberg. Das ist ein onkologisches Spitzenzentrum, in dem Forschung und Behandlung enger zusammenrücken. Es gibt seit einigen Jahren auch einen Standort in Dresden und nun kommen 4 weitere Standorte dazu. Einer davon ist Berlin. Und wird das NCT denn dann Deutschlands und Berlins Stellung auch in allen genannten Forschungsbereichen verbessern?
Das auf jeden Fall, weil das erstens eine große langfristige Förderung ist vom Forschungsministerium und zweitens nicht eine Einzelstandortförderung, sondern es wird gerade das Konsortium gebildet, sodass alle 6 Standorte zusammenarbeiten und gemeinsam die Studien durchführen. So etwas Ähnliches gibt es eigentlich nur in England, Frankreich und USA in dieser Form. Und da werden wir gleichziehen mit einer doch Organisationskraft und der Möglichkeit, wirklich viele Studien gleichzeitig zu machen, um Ansätze vergleichend zu entwickeln und letztendlich sehr präzise hinterher für die Patienten, für die einzelnen Patienten die richtigen Behandlungen herauszufinden.
Wenn Sie von großzügigen Fördermitteln sprechen, was bedeutet das konkret für Berlin?
Gut, am Anfang ist das nicht so großzügig. Das ist ein schrittweiser Aufwachs. Das ist auch richtig, weil man kann so ein Institut nicht aus dem Boden stampfen. Es fängt an mit 1 Million noch in diesem Jahr. Und dann wird die Förderung jedes Jahr ansteigen bis zur Endausbaustufe von 15 Millionen pro Jahr. Und damit kann man schon relativ viele Studien machen. Und das ist auch notwendig, um einen signifikanten Beitrag zu leisten.
Vielleicht noch eine kurze Einschätzung auch von Ihnen, Herr Kreher. Wie denken Sie, wird das NCT die Krebsforschung beeinflussen?
Na, auf alle Fälle positiv beeinflussen, ja, wie Herr Keilholz schon gesagt hat. Ich bin ja eher in einer ländlichen Region sozusagen aktiv. Wichtig ist natürlich, dass sich so ein NCT quasi vernetzt und verknüpft. Ja? Also nicht nur mit anderen NCTs, sondern natürlich auch mit anderen Strukturen, mit anderen, mit Niedergelassenen. Weil der Wunsch ist ja sozusagen, dass wir allen Patienten die gleiche Chance geben, gut diagnostiziert zu werden und gut behandelt zu werden. Ja? Das heißt, sie müssen sozusagen auch den Patienten erreichen, der irgendwo auf dem Land sitzt. Und sie haben natürlich da die Schwierigkeit, dass sie eine Diagnostik machen, die sehr teuer ist und die aber ganz strenge und hohe qualitative Anforderungen hat. Ja, das kann also nicht jeder machen, das muss zentralisiert sein. Aber die Behandlung sozusagen, die muss dann natürlich auch, wenn es geht, wohnortnah erfolgen. Ja. Durch diese molekulare Charakterisierung ist es ja heutzutage so, dass sie die einzelnen Tumorerkrankungen, die splitten sich ja auf. Und die splitten sich teilweise so stark auf, dass es halt für einzelne Subentitäten nur wenige Patienten gibt, auch innerhalb von Deutschland. Aber für diese wenigen Patienten gibt es meinetwegen dann ein super Medikament, was denen hilft. Und sie müssen natürlich aus der Breite und aus der Masse der Tumorpatienten diese Patienten rausfischen. Und sie müssen den Zugang auch zu den Zentren sozusagen gewähren und sicherstellen, dass die dann auch entsprechend behandelt werden. Und deswegen ist, denke ich, die Verknüpfung und die Vernetzung zwischen den einzelnen quasi hämato-onkologisch Tätigen besonders wichtig.
Krebs gehört zu den häufigsten Todesursachen in der EU und damit zu den gefürchtetsten Krankheiten. Die Krebsforschung in Deutschland, die stellt sich gerade neu auf, um die Forschungsprozesse zu beschleunigen. Darüber sprechen wir im Forum Wissenswerte, neue Strukturen, neue Behandlungen, Krebsforschung und Versorgung in Berlin und Brandenburg. So heißt unsere heutige Ausgabe. Beim Forum Wissenswerte handelt es sich um eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen und auf dem Podium sind Professor Dr. Ulrike Stein. Sie leitet die Gruppe Translationale Onkologie solider Tumore beim Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und der Charité. Dr. Stefan Kreher, er ist niedergelassener Arzt und hat eine hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis in Bad Liebenwerder, und Professor Dr. Ulrich Keilholz. Er ist Direktor des Charité Comprehensive Cancer Center und er koordiniert das neue NCT, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen in Berlin, über das wir jetzt noch genauer sprechen wollen. Herr Keilholz, die Charité gehört sowieso zu den besten Krankenhäusern der Welt. Berlin ist eine Wissenschaftsstadt. War denn diese Bewerbung für das NCT dann ein Selbstläufer oder mussten Sie da sehr hart für kämpfen?
Das ist immer aufregend, so eine Bewerbung. Man versucht sich darzustellen, was man leisten kann und konkurriert natürlich gegen andere starke Standorte in unserer Nachbarschaft Hamburg, im Süden München, dann Freiburg, Frankfurt und eben die anderen, die jetzt mit zum Zuge gekommen sind, wie Essen, Köln oder Stuttgart, Ulm, Tübingen. Und diese Konkurrenz ist natürlich erstmal herausfordernd und da muss man als Team antreten und das so gut machen, wie man kann.
Was denken Sie, war dann letztlich ausschlaggebend, dass Berlin das geschafft hat?
Entscheidend ist natürlich die fundierte Grundlagenforschung, die Möglichkeit innerhalb der Zusammenarbeit zwischen Max-Delbrück-Zentrum, BIH und Charité gemeinsam neue Dinge für die Klinik zu entwickeln, die Organisation der Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern und mit niedergelassenen Ärzten und letztendlich auch die kritische Masse. Wenn man solche Dinge voranbringen wird, dann braucht man eine gewisse Größe der Institution, um letztendlich alle Besonderheiten einer Tumorerkrankung auch häufig genug zu sehen, um Studien durchführen zu können. Das sind so die Punkte, die entscheidend waren.
Und nun sollen Behandlung und Forschung enger zusammenrücken. Wir haben das schon gesagt, das ist das Schlagwort Translation, unter dem das läuft. Wie genau müssen wir uns das vorstellen? Wie lange dauert es dann tatsächlich von der Grundlagenforschung bis zum fertigen Medikament, wenn das beschleunigt werden soll?
Man sollte das nicht isoliert sehen, sondern die Grundlagenforschung läuft ja seit Jahrzehnten. Das heißt, es gibt immer neue Ansätze aus der Grundlagenforschung, die in der Klinik getestet werden können. Und diese frühe Testung ist das, was das NCT maßgeblich fördern wird, um wirklich alle Strömungen aufzunehmen und zu evaluieren. Und dazu gehört eben, dass man sehr genau weiß, welche Patienten könnten profitieren von einem neuen Behandlungsprinzip oder einem neuen Wirkstoff, dass man in der Umgebung auch mit den Niedergelassenen sehr eng zusammenarbeitet, um sehr präzise Diagnostik zu machen, um die Patienten auch herauszufinden und dann eben ganz präzise Medizin zu machen in der frühen klinischen Entwicklung und daraus abgeleitet dann die weiteren Phasen der klinischen Entwicklung bis zur Zulassung neuer Prinzipien oder neuer Standardtherapien zu entwickeln.
Und wann werden dann auch die ersten positiven Effekte, die das NCT mit sich bringen soll, dann spürbar für Patientinnen und Patienten? Passiert das dann ab der ersten Stunde, ab den klinischen Studien? Oder ab wann wird das ja vielleicht auch merklich die Überlebenschancen von Patientinnen und Patienten steigern?
Da muss ich ein Wort zu klinischen Studien kurz erklären. Früher, als es um die Chemotherapie ging, hat man neue Substanzen probiert beim Patienten und gesehen, wie viel Nebenwirkungen macht das, wie kann man es anwenden und dann so langsam sich rangetastet, bei welchen Patienten könnte das wirken. Heute haben wir sehr präzise Medikamente, die molekular gezielten oder die Immuntherapeutika und wissen schon relativ genau, welche Patientengruppe profitieren könnte, sodass auch die ganz frühen klinischen Studien in der Regel eine hohe Effizienz haben, sodass im Gegensatz zu früher, wo die frühen klinischen Studien eigentlich ein Versuch waren, heute die frühen klinischen Studien teilweise Ansprechraten über 50% haben. Also nicht mehr die Nadel im Heuhaufen oder der Strohhalm im Fluss sind, sondern realistische Behandlungskonzepte. Und das ist etwas, was natürlich die Aufgabe der NCTs ist, diese Möglichkeit der Präzisionsbehandlung unabhängig von der Zulassung der Medikamente schon den Patienten deutschlandweit zur Verfügung zu bringen und dann daraus ganz systematisch die neuen Therapiestandards zu entwickeln.
Und jetzt ist es auch das Ziel, örtlich ein bisschen näher zusammenzurücken. Wann und wie wird das voraussichtlich geschehen?
Wir planen ein neues Gebäude, aber wir warten nicht auf das neue Gebäude, sondern wir starten jetzt schon in den bestehenden Strukturen. In Mitte gibt es ja ein wunderschönes neues Gebäude neben dem Bettenhochhaus. Da werden wir mit einziehen mit der Ambulanz. Am Campus Benjamin Franklin gibt es eine bestehende Einheit für frühe klinische Studien, die wird ausgeweitet. Und am Virchow-Klinikum ist vor allem die Zelltherapie etabliert, die wird auch ausgeweitet. Das heißt, wir starten sofort durch Auswertung bestehender Strukturen. Aber das neue Gebäude wird natürlich interessant.
Dann wollen wir mal einen Blick werfen auf die aktuelle Behandlungspraxis. Herr Kreher, Sie haben eine hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis in Bad Liebenwerda. Vielleicht einmal so zur Einordnung, wie viele Patientinnen und Patienten behandeln Sie überhaupt im Quartal?
Im Quartal sind das weit über 1.000, also so 1.400 ungefähr. Das ist schon eigentlich eine Menge. Ich bin ja eine Einzelpraxis und es werden immer mehr Patienten. Ja, wir sind ja auch auf dem Land eine etwas ältere Bevölkerung mit vielen Komorbiditäten und Arbeit mangelt es nicht.
Und wieso halten Sie es auch für so wichtig, dass diese Patientinnen und Patienten eben direkt zu Ihnen kommen und vielleicht nicht nach Berlin fahren?
Also die müssen jetzt nicht direkt zu mir kommen. Ja. Ich bin nur der Meinung, dass wir es sozusagen in Deutschland schaffen sollten, dass wir also alle Patienten erreichen und dass wir dem Patienten auf dem Land, der soll die gleiche Chance haben wie der Patient in der Stadt. Und eine Hauptaufgabe, die den technologischen und medizinischen Fortschritt sozusagen auch in der Breite umzusetzen, ist, dass wir halt alle Patienten erreichen. Und das geht meiner Meinung nach nur durch Verknüpfung und Vernetzung. Ja. Und da ist es besonders wichtig, dass man sich also mit solchen Zentren, NCTs vernetzt, ja, dass man Patienten dort auch vorstellt, dass man eine zentrale Diagnostik macht. Viele Patienten aufgrund ihres Alters und auch aufgrund der häufig engmaschigeren Betreuung müssen die wohnortnah betreut werden. Ja, das sichern sozusagen dann niedergelassene Hämato-Onkologen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass sozusagen das Erkenntnisse aus der Niederlassung dann auch wieder an die Zentren zurückgespiegelt werden, um sozusagen zu sehen, was passiert jetzt mit den Patienten. Ja, wenn ich jetzt irgendein molekulares Target identifiziert habe, und ein Patient bekommt eine spezifische individualisierte Therapie, dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, was passiert mit dem. Wie spricht der an? Was kriegt der später? Und diese Informationen gehen natürlich häufig noch in der Peripherie verloren. Ja, und da ist es halt wichtig, dass man sozusagen schaut, dass die Vernetzung und die Verknüpfung so geregelt ist, dass das, sag ich mal, bidirektional passiert, dass sozusagen die Therapieempfehlung vom Zentrum zum Versorger, nenne ich es mal, geht, aber dass sozusagen gleichzeitig auch Informationen wieder zurücklaufen. Das funktioniert zum Beispiel beim Lungenkarzinom durchaus ganz gut. Ja. Und auch die niedergelassenen Kollegen verknüpfen sich und vernetzen sich immer mehr, auch mit den Zentren, um diesen Informationsfluss in die eine als auch in die andere Weise sicherzustellen.
Sie arbeiten ja jetzt auch schon mit Zentren zusammen, wie zum Beispiel auch dem NCT in Dresden. Und wie würden Sie denn diese Vernetzung oder auch Zusammenarbeit bis jetzt beschreiben? Würden Sie sagen, das ist noch ausbaufähig, das geht auch noch besser in beide Richtungen?
Also ausbaufähig ist das natürlich. Ja, das sind ganz praktische Probleme, die wir da haben. Ja, das fängt allein mit der Technik und der EDV zusammen. Wenn ich zum Beispiel Patienteninformationen jetzt zum NCT schicken möchte, dann passiert das per E-Mail oder per Fax. Das heißt, ich trage die Patienteninformationen in meine Arztsoftware ein und das Gleiche macht der Kollege am NCT auch. Hätten wir irgendwie eine gleiche Matrize, dann könnte ich sozusagen das online einfach weiterreichen. Das wird jetzt schon in Pilotprojekten gemacht. Ja. Ein Thema ist zum Beispiel das DigiNet-Projekt, was, sage ich mal, die Vernetzung und die Verknüpfung auch von Informationen besser gewährleisten soll. Aber das ist schon schwierig. Ich meine, elektronische Patientenakte, ja, wie werden Informationen zwischen den Ärzten ausgetauscht? Und da, glaube ich, ist noch ein sehr großer Nachholbedarf in Deutschland, dass quasi die Verknüpfung und Vernetzung leichter, unbürokratischer und auch von der Technik besser ist. Ich meine, wenn ich jetzt einen Patienten im molekularen Tumorboard vorstelle, dann passiert das halt schon, dass ich viele Informationen per Fax oder per E-Mail schicke, ja, und dann dort wieder jemand sitzt, der sich das angucken muss, und das braucht natürlich Zeit, ja. Also da sehe ich erheblichen Verbesserungsbedarf.
Und gerade auch bei sehr komplexen Diagnosen wird ja wahrscheinlich im Zweifelsfall auch künstliche Intelligenz immer stärker eine Rolle spielen.
Ja.
Ist es jetzt schon bei Ihnen im Praxisalltag angekommen oder ist es für Sie auch eher noch Zukunftsmusik?
Also in meinem Praxisalltag ist es noch nicht angekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich in der Forschung und dergleichen schon direkte Anwendung findet. Ja, man muss ja sagen, die Informationsflut, die man bekommt mit den neuartigen Analysemethoden, die übersteigt natürlich die eigene Vorstellungskraft. Wenn Sie jetzt so ein menschliches Genom analysieren, die Informationen können Sie gar nicht auswerten. Ja? Das heißt, man braucht Algorithmen, um dort die Informationen, die man möchte, auch herauslesen zu können. Und da wird wahrscheinlich KI eine ganz wichtige Rolle spielen.
Das zeichnet sich bei Ihnen schon ab, Herr Keilholz?
Das ist tägliche Praxis, weil Herr Dr. Kreher spricht es ja an. Wenn man das genetische Profil eines Tumors sieht, das ist sehr schwierig auszuwerten. Und wir haben im letzten Jahr in der Charité mehr als 4.000 Tumoren molekular analysiert. Und da sind viele besondere Tumoren dabei. Da muss man durch internationale Datenbanken gehen. Und das kann man nicht so machen. Das ist natürlich mit KI, ist jetzt bereits tägliche Praxis. Und das wird immer mehr werden. Die Schwierigkeit ist aber, was Herr Dr. Kreher anspricht, das ist ein wesentlicher Programmpunkt, auch des NCT, die Digitalisierung hinzubekommen, dass wir beide miteinander reden können, ohne miteinander zu reden.
Also das Ziel wäre es auch für das NCT, auch niedergelassene Praxen im Umland von Berlin stärker auch mit einzubeziehen.
Genau. Und das da ein System zu schaffen, dass die Information rübergeht und nicht das, was wir im Moment schicken, sind 25 Seiten molekulare Befunde, sondern eine klare Therapieempfehlung auf Basis dieser Befunde, die es dann lesbar und umsetzbar sind. Und dann aber auch die Nachuntersuchung der Patienten mit erfassen, um dann eben wirklich gemeinsam zu lernen. Und das ist zusätzlich zur KI eben noch ein selbstlernendes System, dass man wirklich im Verlauf dieser Behandlung immer mehr lernt über die Patientengruppen.
Vielleicht auch noch mal die Frage an Sie, Herr Kreher. Wie groß ist denn auch das Bedürfnis von Patientinnen und Patienten, an klinischen Studien teilzunehmen? Ist das was, wonach Sie auch explizit gefragt werden?
Also generell ist das Bedürfnis schon groß, auch der Patienten. Man muss natürlich so ein bisschen auch unterscheiden. Das ist sicherlich auch altersabhängig. Das ist auch sicherlich abhängig vom Allgemeinzustand des Patienten. Da gibt es also Patientengruppen, die möchten das gar nicht. Und dann gibt es natürlich Patientengruppen, die möchten das besonders. Ja, prinzipiell für den medizinischen Fortschritt brauchen wir solche Studien und müssen möglichst viele Patienten in solche Studien einbeziehen. Und wie ich jetzt ja schon mal gesagt, mit zunehmender molekularer Subdifferenzierung der einzelnen Tumorerkrankung wird es umso wichtiger sozusagen, dass wir diese Subentitäten auch entsprechend alle einschließen in solche Studien, weil je mehr Patienten wir in Studien einschließen, desto aussagekräftiger wird so eine Studie.
Was auch immer mehr zum Standard wird, ist die Präzisionsonkologie, sprich Tumore werden eben immer exakter diagnostiziert. Kann das denn dann eigentlich auch passieren, dass man bei diesem extrem detaillierten Blick auf den Tumor den Patienten oder die Patientin ein bisschen aus den Augen verliert? Läuft man da Gefahr? Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Frau Stein?
Also ich habe durch meine Tätigkeit in der Metastasis Research Society viele Patientengruppen miterlebt, die aktiv an Kongressen teilnehmen und sich da auch einbringen. Also die Bereitschaft und der Wille, da mitzugestalten, ist extrem groß. Mir war das am Anfang in Deutschland nicht so bekannt, aber ich denke, das nimmt jetzt unheimlich zu, dass auch hier Patientenräte und so bei bestimmten Konsortien einfach mit dabei sind und aus meiner Sicht auch dabei sein sollten und müssten sogar.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Keilholz?
Wir haben einen sehr aktiven Patientenbeirat, der uns hilft, die Patientenbelange einzubringen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber ganz wichtig. Wir machen Präzisionsonkologie, das heißt, die Behandlung sollte präzise auf die Biologie des Tumors zugeschnitten sein. Aber was wir wirklich machen, ist personalisierte Medizin. Und die Begriffe müssen auseinandergehalten werden. Personalisierte Medizin machen wir in der Medizin schon immer. Wir machen mit allen diagnostischen Verfahren, charakterisieren wir eine Krankheit so gut, wie wir können, aber wir behandeln den Patienten. Wenn bei Herrn Dr. Kreher ein Patient sitzt mit Lungenkrebs, der eine besondere molekulare Alteration hat, dann wohnt er auch irgendwo, dann hat er eine Familie, dann hat er Therapieziele. Und das muss man alles in die Person des Patienten mit einbeziehen, um eine personalisierte Medizin zu machen. Die Präzisionsonkologie ist eine Grundlage dafür, aber ersetzt das nicht.
Das heißt, das ist das Instrument.
Um gute Medizin zu machen letztlich.
Haben Sie denn das Gefühl, es gibt für eine personalisierte Behandlung auch Grenzen oder Hürden? Ich weiß nicht, ist das der Faktor Zeit oder gibt es da noch andere, ja, ich sag mal, Widerstände?
Kosten wahrscheinlich, ja. Weil über diese Verfahren, über die wir reden, die kosten natürlich viel Geld. Aber es eröffnet natürlich vielen Patienten überhaupt die Möglichkeit, eine spezifische individualisierte Therapie bekommen zu können. Ja, ich wollte auch noch mal zu dem Thema sagen, wenn Sie jetzt sich so ein molekulares Tumorboard nehmen, ja, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass da jetzt nur Wissenschaftler sitzen und gucken, welches Target könnte an Zielprotein A oder B binden, ja, sondern das sind ja Wissenschaftler, Ärzte, ja, die da sitzen und das wird ja im Konsens sozusagen letztendlich dann entschieden und natürlich wird der behandelnde Arzt sozusagen in die Therapieentscheidung mit integriert. Und natürlich muss man bei allen Möglichkeiten, die die moderne Medizin bietet, natürlich auch im Gesamtkontext den Patient sehen und schauen, geht das überhaupt, was ich da mache? Ja, ist der Patient überhaupt fähig, diese Therapie durchzustehen? Ja, nicht selten haben wir es ja mit rasch voranschreitenden Erkrankungen zu tun. Und da haben wir natürlich auch die Situation, dass wir molekulare Tumorboard-Empfehlungen haben mit Studieneinschlüssen und müssen dann sagen, leider hat sich der Zustand des Patienten im Verlauf so verschlechtert, dass eine Studienteilnahme oder überhaupt eine Therapie gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, es ist immer eine individualisierte Therapie, ja, und da wird im Gesamtkontext, ohne den Patienten aus den Augen zu lassen, entschieden, was ist die beste Therapie.
Frau Stein, Herr Keilholz, sehen Sie doch weitere Grenzen oder Hürden der personalisierten Medizin, der personalisierten Behandlung?
Ja, ich sehe schon eine ganz große Hürde. Und zwar, wir denken ja, wir wissen schon so viel. Wir wissen gar nicht so viel. Wir wissen ja noch nicht mal, gucken wir nach dem Protein, gucken wir nach dem Metabolom, nach dem Transkriptom. Was sind denn unsere entscheidenden Werkzeuge? Welche Signalwege können wir wirklich einschätzen? Ich, für meinen Teil, ich habe immer das Gefühl, man übersieht irgendwas, weil man es einfach noch nicht weiß. Wir können es einfach noch nicht beurteilen und missinterpretieren vielleicht bestimmte Profile. Das ist meine größte Sorge im Moment.
Und die Antwort darauf kann einfach nur noch eine intensivere Krebsforschung?
Ja, es ist einfach machen. Wir müssen lernen, ob sich das bewahrheitet oder eben auch nicht. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Und auch wenn es vielleicht uns manchmal nicht so gut gefällt oder unsere Hypothesen nicht so beantwortet, wie wir das denken. Aber ich denke, nur so geht es voran.
Herr Keilholz, sehen Sie weitere Hürden, sehen Sie weitere Grenzen für die Personalisierung?
Sie haben vorhin Herr Dr. Kreher gefragt, welche Patienten wollen denn in klinische Studien rein? Und das ist ganz oft die Situation, dass Patienten sich für klinische Studien interessieren, wenn die Standardtherapie ausgeschöpft ist. Mit den heutigen Therapien wollen wir aber früher rein, das ist die Brücke zu Frau Stein, wir wollen letztendlich Metastasierung verhindern oder vielleicht sogar Vorstufen von Krebs so zu beeinflussen, dass kein Krebs entsteht. Und das heißt, wir müssen anders kommunizieren, auch wenn Behandlungen so weit sind, dass sie in der frühen Erkrankungssituation eingesetzt werden, dass wir dann auch kommunizieren, welche Patienten in diese Studien reinkommen können. Da werden die Patienten nicht von selber nachfragen, sondern das ist dann die intensive Zusammenarbeit mit dem Netzwerk, mit den Niedergelassenen, dass man sagt, okay, das ist etwas, was jetzt so weit ist, dass ich es in der frühen Form entwickeln möchte und da kann man Studien machen. Ein gutes Beispiel ist beim Melanom, wo man die Checkpoint-Inhibitoren Immuntherapie eingesetzt hat, um letztlich Metastasen zu behandeln. Dann hat man die eingesetzt, um Metastasen zu verhindern. Und jetzt machen wir es inzwischen neoadjuvant. Wenn ein Primärtumor eine gewisse Größe hat, wird es gleich eingesetzt, um letztendlich vor der Operation schon das Immunsystem aktiv zu machen, um überhaupt den Prozess der Metastasierung zu stoppen. Und sowas ist bei anderen Tumoren genauso in der Entwicklungsfolge wichtig, immer zu früheren Erkrankungen. Und da müssen wir andere Kommunikationswege entwickeln.
Ich möchte noch mal kurz noch einen Satz dazu fügen. Also was ich auch als Hürde sehe, ist natürlich der bürokratische Aufwand. Ja, der nimmt natürlich irgendwie stetig zu. In Deutschland sind wir da besonders engagiert, was den bürokratischen Aufwand anbelangt. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn die bürokratischen Hürden etwas niedriger wären, sich auch die, vor allem die klinische Forschung in der Frühphase etwas pushen lässt. Das sehe ich ja zum Beispiel, wenn ich einen Patienten jetzt aufkläre, dass wir das Tumormaterial, was bereits entnommen worden ist, molekular charakterisieren wollen. Das ist also ein Wust an Dokumenten sind da zu unterschreiben. Und dann muss ich als Arzt 5-mal unterschreiben und der Patient muss 5-mal unterschreiben und von Datenschutz. Und also das ist ja alles wichtig. Ich will das jetzt gar nicht so kritisch sehen, aber es ist natürlich so, die bürokratischen Hürden, gerade auch was so Studien anbelangt, Studienteilnahmen, die sind natürlich schon enorm in Deutschland.
Auch so enorm, dass sie tatsächlich abschreckend wirken?
Naja, das müssen andere beurteilen, aber ich fürchte schon, ja.
Was ich vielleicht auch noch einwerfen möchte, ist, dass der Anteil der informierten Patienten enorm angestiegen ist. Wenn wir irgendwas publizieren aus der Grundlagenforschung und das hat eine gewisse Relevanz für Patienten, das weiß ich genau, der Artikel erscheint, die Publikation erscheint und die nächste Woche bekomme ich jeden Tag Anfragen, Anfragen, Anfragen. Auch von Ärzten aus Deutschland, weltweit, von Laien, die schicken mir ihre ganzen Krankenakten. Ich leite das dann alles an Herrn Keilholz weiter. Das ist wahrscheinlich zu seiner großen Freude. Aber man muss ja darauf eingehen, bin kein Arzt, ich darf das nicht. Die meisten Medikamente oder Drugs, die wir verwenden, sind ja auch noch nicht zugelassen. Aber was ich damit sagen will, das Interesse der Bevölkerung an unserer Forschung ist in den letzten Jahren aus meiner Sicht enorm gestiegen. Und dem müssen wir eben auch Rechnung tragen.
Durch mehr Transparenz?
Ja, absolut.
Wie zum Beispiel heute.
Wie zum Beispiel heute.
Wir wollen zu guter Letzt noch mal einen kleinen Ausblick gemeinsam wagen. Zu Beginn haben wir schon Schulnoten verteilt, die waren gut, durchaus, aber auch ausbaufähig. Dann noch einmal die Frage in die Runde. Ich starte bei Ihnen, Frau Stein. Schafft es Deutschland oder schaffen es auch insbesondere Berlin und Brandenburg in der Krebsforschung und Versorgung in den nächsten Jahren zur Bestnote? Wird das passieren, auch durchs NCT?
Ja, das NCT wird auf jeden Fall zu einer Verbesserung beitragen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ob wir nun die Bestnote erreichen, das wage ich zu bezweifeln. Es hängt so viel dran, auch politisch. Die Stellensituation, ich hatte das schon angesprochen, muss deutlich verbessert werden. Die Grundbudgetierung muss verbessert werden. Es müssen Hürden abgeschafft werden, dass man schneller agieren kann. Dann würde dem nichts im Wege stehen. Aber genau diese Realisierungen sehe ich im Moment leider nicht. Ich sehe eine Verbesserung, ich sehe einen positiven Trend, aber eins ist ein schönes Ziel, kann man vielleicht auch erreichen. Aber da müssen wir schon ein bisschen was dafür tun.
Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Keilholz, schon zum Greifen nahe, die Bestnote für die Krebsforschung und Versorgung in Berlin und Brandenburg?
Also wir haben jetzt eine Ballung an Möglichkeiten und viel Unterstützung. Und ich denke, es liegt jetzt an uns, die Eins locker zu schaffen. Ja, locker. Das liegt jetzt an uns. Wir müssen mit diesen Möglichkeiten, die wirklich immens sind, da müssen wir die richtige Struktur finden, um das zu schaffen. Das liegt jetzt nur noch an uns. Und deswegen ist klar, das Ziel muss die Eins sein. Und das kann es auch sein, weil die Förderung ist ausreichend und es liegt wirklich nur an uns. Und die Zusammenarbeit in Berlin und im Umland ist exzellent.
Die ist gut.
Glaube ich, besser als in vielen anderen Stellen in Deutschland und weltweit.
Also tatsächlich, die Bestnote muss gehen, sagen Sie. Herr Kreher, wie sehen Sie das? Haben Brandenburg, hat Berlin die Möglichkeit, in der Krebsforschung und Versorgung die Bestnote zu erreichen?
Die Bestnote hat ja immer das Problem, dass man sich, wenn man die Bestnote hat, zurücklehnt auf den Erfolgen, die man gefunden hat. Und das soll natürlich nicht so sein. Ja? Deswegen soll ja eine stetige Verbesserung und eine nachhaltige Verbesserung sein. Also das Potenzial ist natürlich da, die Patienten sind da, die Zentren sind da. Ja, man muss jetzt halt nur halt was draus machen. Ja? Ich bleibe trotzdem bei meiner 2, weil dann ist immer noch Potenzial nach oben.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Professor Dr. Ulrike Stein. Sie ist Gruppenleiterin für die translationale Onkologie solider Tumore beim Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und der Charité. Dr. Stefan Kreher, er ist niedergelassener Arzt und hat eine hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis in Bad Liebenwerder. Und Professor Dr. Ulrich Keilholz, er ist Direktor des Charité Comprehensive Cancer Center und er koordiniert das neue NCT, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen in Berlin, über das wir heute gesprochen haben. Neue Strukturen, neue Behandlungen, Krebsforschung und Versorgung in Berlin und Brandenburg, darüber haben wir im Forum Wissenswerte Experte im RBB 24 Inforadio gesprochen. Mein Name ist Lena Petersen. Unsere Diskussion, die gibt es auch zum Nachhören in der ARD Audiothek. An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an unseren Kooperationspartner, die Technologiestiftung Berlin, und vor allen Dingen danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.